Wir kommen dem Ende nahe der Apostelgeschichte, die ja ihren Ursprung hat in der Auferstehung Jesu von den Toten, die wir ja gerade freudig gefeiert und begangen haben, dass wir neues Leben in Jesus Christus empfangen haben, das uns auch zu neuen Wegen und zu neuen Taten führt. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und wir haben ja im Rahmen dieser Apostelgeschichte gelesen, wie auch die Jünger erneuert worden sind innerlich, mit einem anderen Denken, mit einer anderen Schau, mit anderen Wegen, so wie der Apostel Paulus, der ja vor Damaskus den auferstandenen Herrn kennengelernt hat und dann auch den Segen von ihm empfing und spontan einen ganz anderen Weg ging als zuvor. Er war kein Verfolger mehr der Gemeinde, sondern ein Aufbauer der Gemeinde, ein Einladender. Er stand nicht mehr im Wege dem Bau der Gemeinde, sondern er arbeitete fleißig mit und er konnte von sich behaupten, er arbeitet mehr als die anderen. Und er nimmt mehr Entbehrungen auf sich als die anderen, weil er auch die Ausfallzeit, die er vorher hatte, wo er meinte, Gott zu dienen und letztlich nicht Gott gedient hat, wieder gut machen wollte. So wie ein Bruder mal in Hannover, der auch im Vorstand des deutschen Zweiges Mitternachtsruf mit tätig war, der sich spät bekehrt hat, dann sagte, Wolfgang, ich habe noch viel nachzuholen. Er hat seinen Beruf dann in die Hände seines Sohnes gegeben, um jetzt Jesus zu verkündigen, um jetzt Gemeinde zu bauen. Und das hat er auch in Hannover dann getan. Und bis zum heutigen Tag besteht ja diese Gemeinde in Hannover. Ja, Paulus wollte viel nachholen, weil er gemerkt hat, er hat sein Leben ohne Jesus Christus vertan. Er hat Zeit verloren. Er hat Lebenskraft verloren. Und wenn wir jetzt gerade seine Missionsreisen gelesen haben, verspürten wir, dass er den Drang im Herzen hatte, wenn es geht, die ganze Welt zu bekehren, alle einzuladen, einschließlich seiner Volksgenossen, die Israelis, die Juden. Und nun ist er am Ende seiner Missionsreisen angekommen. Das Ziel war erreicht. Rom, er hatte ja zuvor schon mal einen Brief an die Menschen in Rom geschickt. Aber nun war er vor Ort und hatte zunächst auch eine jüdische Abordnung eingeladen und wollte zuerst seinen Volksgenossen das Evangelium sagen. Viele lehnten es ab. Einige fielen ihm zu. Das war so der letzte Versuch, den er vornahm, um doch noch seine Brüder aus dem Volke Israel zu dem wahren Heiland zu führen. Und wir lesen heute die Verse 25 bis 29, wo noch einmal das mahnende Wort an die Juden gerichtet worden sind, in der Hoffnung, dass vielleicht doch noch jemand aufbricht. Aber auch der Apostel Paulus, und das will ich zuvor sagen, musste etwas Entscheidendes lernen, was wir auch lernen müssen. Gott hat andere Zeiten als wir. Er handelt anders als wir. Er handelt zu anderen Zeiten als wir. Er hat einen wunderbaren Plan für alle Menschen, der aber auch alle Menschen einschließen will. Er stößt niemand weg, aber alles zu seiner Zeit. Das können wir auch aus der Erweckungsgeschichte lesen. In der Welt, an verschiedenen Orten brach sie auf, nicht zugleich, sondern erst im Westen, dann später auch im Osten, in Afrika, ganz unterschiedlich. Und es gibt noch Gebiete, wo eine Erweckung aufbrechen kann, auch in unserer Zeit. Und zum Schluss natürlich auch die ganz große Erweckung in Israel. Vers 24 lese ich mal mit. Etliche fielen dem zu, was Paulus sagte, etliche aber glaubten nicht. Da sie aber untereinander misshellig waren, gingen sie weg, als Paulus das eine Wort redete, nämlich: Wohl hat der Heilige Geist gesagt durch den Propheten Jesaja zu unseren Vätern und gesprochen: Gehe hin zu diesem Volk und sprich, mit den Ohren werdet ihr es hören und nicht verstehen, mit den Augen werdet ihr es sehen und nicht erkennen, denn das Herz dieses Volks ist verstockt und sie hören schwer mit den Ohren und schlummern mit ihren Augen, auf dass sie nicht dermaleinst sehen mit den Augen und hören mit den Ohren und verständig werden im Herzen und sich bekehren, dass ich ihnen hülfe. So sei es euch nun kundgetan, dass den Heiden gesandt ist dieses Heil Gottes, und sie werden's hören. Und da er solches redete, gingen die Juden hin und hatten viel Fragens unter sich selbst. Wir können natürlich verstehen die große Liebe, und wir bewundern sie, die große Liebe des Apostels zu seinem Volk. Sein Volk, das ja fleißig Gottesdienst übte, zumindest ein Großteil, und in der Stiftshütte zuvor Gott geopfert hat, im Tempel Salomo später und immer wieder auch zurückgeführt worden ist zu Mose und den Propheten und fragte, was sie tun sollen. Und sie verstanden einfach nicht, was jetzt Gott in Jesus Christus getan hat. Und sein Herz brannte für seine Volksgenossen, so wie er unsere Herzen für die Kinder und Kindeskinder brennen. Und wir wollen, dass sie zuerst selig werden, bevor irgendeiner, den wir überhaupt nicht kennen, selig wird. Deswegen treten wir meistens für die Leute zuerst ein, die wir kennen. Und beten nicht für, weiß ich was, Xing Shang Shung da in China. Kennen wir ja gar nicht. Sondern wir beten für die, die uns ganz nahe stehen. Es ist auch gut so. Es muss die Liebe Gottes sein, die uns dazu dringt, das zu tun. Und Paulus hat es wiederholt versucht, gerade seine Volksgenossen für Jesus Christus, den Messias, zu gewinnen. Und wir merken, dass er auch es an der Stelle versucht hat, wo ihm eigentlich gesagt worden ist: Tu es nicht. Und er tat es doch. Und er nahm den Schaden in Kauf, den er erleben musste, beinahe gesteinigt zu werden, getötet zu werden und dann 2 Jahre im Gefängnis in Caesarea sitzen zu müssen. Das war nur das Resultat davon, weil er in Jerusalem unbedingt seine Volksgenossen gewinnen wollte für Jesus. Es war ja nicht sein Auftrag. Sein Auftrag war, unter die Nation zu gehen. Aber die Liebe war so stark und so groß. Er kannte, als er jetzt auch in Rom war, die Verheißungen für sein Volk, dass der Messias und sein Heil zuerst ihnen gegeben ist. Deswegen fing er auch an, der jüdischen Lobby das Evangelium erstmal zu sagen: Es ist der gekommen, auf den ihr wartet. Wir verstehen das. In Römer 1, 15 bis 16 hat er das ja schon vorher bekundet. Und ich betone nochmal, es war ja ein Brief, den er vor dem Besuch in Rom geschrieben hat. Jetzt stand er den Leuten gegenüber. Denn hier hat er geschrieben: So viel an mir ist, bin ich geneigt, auch euch zu Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich. Erstlich die Juden und auch die Griechen, das heißt die Heiden. Aber er kannte auch die Aussagen Gottes, die schmerzlichen Worte über die Zeit der Verblendung des Volkes Israels und die Leiden, die damit verbunden sein sollten und dann auch waren. Denn es waren große Leiden, unter den Nationen wohnen zu müssen. Das ist beinahe so, als ob ein Kind in ein anderes Land geschickt wird, weil man es zu Hause vorübergehend nicht haben will. und muss ich jetzt mit fremden Dingen abgeben, die Sehnsucht, wir sprechen ja dann davon, dass Kinder manchmal Heimweh haben. Aber die Möglichkeit, nach Hause zu kommen, ist nicht gegeben. Und sie weinen oft Tag und Nacht. Und das lesen wir auch im Psalm 137, als Israel in der babylonischen Gefangenschaft war. Sie hatten Heimweh nach Jerusalem. Wenn sie daran dachten, ja, konnten sie nicht fröhlich sein und singen, sondern sie weinten. Sie weinten darüber. Und das ist ein großes Leiden, wenn man in der Fremde leben muss und weiß, ich habe ein Zuhause, da, wo es mir eigentlich gut ging und gut gehen sollte. Und ich komme einfach nicht hin. Auch das hat ja der Apostel Paulus gewusst, dass von dem Volk, das geschrieben steht, dass eine Zeit der Verblendung und Verstockung da ist. Das hat er ja auch zitiert und geschrieben dann im Römerbrief, bevor er jetzt in Rom war. Aber sein Herz war anderen Sinnes. Er wollte dennoch versuchen, etliche herauszulösen aus dem Unglauben. So redete er also zu der jüdischen Vertretung in Rom von diesem wichtigen Wort Gottes, der Hilfe in dem Messias, von der Hoffnung, dass jetzt das neue Leben, die Befreiung zum Leben mit dem himmlischen Vater aufgebrochen ist. Er wusste, dass nur ein Anbruch des gesamten Volkes darauf führen würde. Aber er suchte immer noch zu dem Anbruch Einzelne hinzuzuziehen, dass sie das doch erkennen möchten, was Gott bereits getan hat. Darum haben wir gelesen, etliche, einige hörten darauf. Und das machte in gewisser Hinsicht dem Apostel schon froh. Aber er sagte auch denen, die nicht darauf eingingen, was von ihnen bereits geschrieben steht, was passieren würde. Die Scheidung zwischen den Juden geschah. Einige etliche glaubten an Jesus, den Messias, andere nicht. Und ganz besonders, als Paulus dann die Propheten zitierte, was Gott gesagt hat über die, die nicht glauben, da gingen sie einfach davon und hatten sehr viele Fragen. Er zitierte die Worte, die Gott über Segen, aber auch über Strafe ausgesprochen hat. In 5. Mose 28, da gibt es so einen ganzen Katalog, 12-mal verflucht ist der und der und wenn er das und das und 12-mal gesegnet ist der und der, der das tut, das Wort Gottes beachtet. Und viele andere Stellen. Das Wort Gottes auch im Alten Testament wollte er ihnen sagen, deswegen hielt er es ja ihnen vor, aus Prophet Jesaja, ist inspiriert. Es ist kein Menschenwort, es ist Gottes Wort. Paulus selbst, mit dem Heiligen Geist erfüllt, erfasste nun das Wort Gottes in der Wahrheit von der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Nur durch den Heiligen Geist ist das ja möglich. Aber weil er es erfassen konnte, nun durch den Heiligen Geist, suchte er Gelegenheit, dass auch andere sich zu Jesus bekehren, den Heiligen Geist bekommen und verstehen, was geschrieben ist im Alten Testament. Dass sie verstehen, dass es nicht die Worte eines gelehrten Mannes war, wenn Jesaja auch von Bedrängnissen sprach, sondern dass es Gottes Worte waren. Und dass es Gottes Worte sind. Denn wer an das inspirierte Wort Gottes durch den Heiligen Geist glaubt, kann sich nur davor beugen, vor dem Wort. Und Gott in allen Dingen Recht geben. In allen Dingen Recht geben. Somit wollte ja der Apostel Paulus aufzeigen, sag mal, warum seid ihr überhaupt hier in Rom? Habt ihr darüber mal nachgedacht? Wer hat euch denn hier nach Rom gebracht? Warum seid ihr denn nicht in Jerusalem? Warum seid ihr nicht in Israel? Das waren so die Fragen, die im Raum standen. Denkt doch mal darüber nach. Lest doch mal, was Mose und die Propheten sagen durften. aber es kam in den Herzen oft nicht an und somit auch nicht zu dem Beugen vor dem Messias. Wer es als Menschenwort achtet, kann darüber diskutieren, wie es ja auch die moderne Theologie tut, und alles in Frage stellen. Naja, so ist das nicht gemeint und das war ja nun damals und jetzt leben wir ja heute, es ist ja eine andere Zeit und da kann dieses Wort doch nicht mehr gelten. Israel und alle Menschen müssen aber die Wahrheit über ihre persönliche Sündhaftigkeit und Abtrünnigkeit anerkennen, wenn man das Wort Gottes zu Herzen nimmt. Damit dann daraus auch resultiert, den neuen Segen durch die Auferstehung Jesu von den Toten empfangen zu können. Es kann niemand empfangen, den neuen Segen, wenn er sich nicht vor Gott als Sünder und als Abtrünniger von Gott erkennt. Und damit hatten ja viele Israelis auch Schwierigkeiten. Der Apostel Petrus wies ja auch bestätigend auf das Wort der Weissagung hin in 2. Petrus 1, 20 bis 21 und sagt, das sollt ihr für das Erste wissen, dass keine Weissagung in der Schrift geschieht aus eigener Auslegung. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben von dem Heiligen Geist. Jetzt könnten manche dagegen setzen, na ja, es gibt ja auch andere Weissagungen, die nicht vom Heiligen Geist sind. Ja, hier wird aber betont, und ihr sollt wissen, dass keine Weissagung in der Schrift, in der Bibel gegeben ist, ja. Die ist nicht von Menschen gegeben, sondern die ist vom Heiligen Geist bestätigt. Die ist durch den Heiligen Geist gewirkt. Alles, was in der Bibel steht, Bibel von A bis Z, Gottes inspiriertes Wort. Ein zweites, ja, nur ein Teil wird jetzt, und damit musste sich der Apostel Paulus auch abfinden, jetzt zu dieser damaligen Zeit und dann danach selig, und ein anderer Teil muss noch warten. Paulus zitierte den Propheten Jesaja als eine traurige Bestätigung, dass Gott nicht mit sich handeln lässt. Israel konnte aufgrund der schweren Sünden und der Verlästerung des Namens Gottes nicht zuerst in der Gesamtheit als Volk das Heil der Erlösung erfahren. Eigentlich stand es ihnen zuerst zu. Aber sie konnten es nicht zuerst erfahren, weil sie eben doch abtrünnig geworden waren und Gott sein Wort auch im Blick auf Strafe erfüllen musste. In Römer 11, wiederum, also ich sagte es ja, den Brief, der schon zuvor an Gläubige in Rom geschickt worden ist, heißt es in Vers 7, wieder nun, was Israel sucht, eigentlich waren sie auf der Suche, das erlangte es nicht. Die Auserwählten aber erlangten es, die anderen sind verstockt. Also Israel suchte es, aber sie konnten es nicht finden aufgrund ihrer Abtrünnigkeit zuvor und Sündhaftigkeit und Unbußfertigkeit. So wie es geschrieben steht, Gott hat ihnen gegeben einen Geist des Schlafs. Gott hat es ihnen gegeben, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Wir können dazu Jesaja 29 lesen, ab Vers 9, wo das ja bereits gesagt oder verheißen worden ist, dass wenn der Gehorsam fehlt, Gott auch die Strafe folgen lassen muss. Nochmal wiederholt, Israel wartete auf die Erfüllung der Verheißungen des Herrn, der Messias kommt. Und sie konnten es nicht erkennen. Weil Gott gesagt hat, nein, wenn ihr so handelt, wie ihr gehandelt habt, müsst ihr hinten anstehen. Das ist manchmal auch so im persönlichen Leben, dass einem der Herr etwas zeigen will aber durch fortgesetzten Ungehorsam zeigt es uns nicht. Und wenn wir es dann sehen wollen, müssen wir warten, bis er das tut. Und da kann manchmal eine längere Zeit vergehen. Ich lese jetzt mal Jesaja 29, gleich Vers 9, wo der Herr sagt: Erstarret und werdet bestürzt, verblendet euch und werdet blind, werdet trunken, doch nicht von Wein, taumelt, doch nicht von starkem Getränk. Denn der Herr hat euch einen Geist des harten Schlafs eingeschenkt und eure Augen zugetan. Eure Propheten und Fürsten samt den Sehern hat er verhüllt, dass euch aller Propheten Gesichte sein werden, wie die Worte eines versiegelten Buches, welches man einem gäbe, der lesen kann, und der spräche, und man spräche, lies doch das, und er spräche, ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Oder gleich, als wenn man es gäbe dem, der nicht lesen kann, und spräche, lies doch das, und er spräche, ich kann nicht lesen. Und der Herr spricht: Darum, dass dies Volk zu mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen, mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist, und sie mich fürchten nach Menschengeboten, die sie lehren. So will ich auch mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs Wunderlichste und Seltsamste, dass die Weisheit seiner Weisen untergehe und der Verstand seiner Klugen verblendet werde. Also hier wird deutlich gesagt, und das wollte der Apostel Paulus jetzt dieser römischen jüdischen Abordnung sagen, die nicht glaubten, es steht bereits von euch so geschrieben. Leider muss das jetzt bei euch auch so geschehen. Natürlich uns, und das möchte ich, da möchte ich die Gläubigen, uns die Gläubigen ja nicht ausschließen. In 1. Korinther 10, Vers 11 schreibt der Apostel Paulus: Solches alles ist zum Vorbild auch euch geschehen, zur Warnung für euch, auf die die letzte Zeit gekommen ist, dass ihr nicht genauso handelt. Also hier ist auch das Negative im Volk Israel uns zu einem Beispiel gegeben, dass wir nicht auch den Willen des Herrn missachten im persönlichen Leben und dadurch festfahren. Festfahren, und wenn wir dann schreien, nicht gleich erhört werden, sondern in die Warteschleife kommen, bis wir wirklich echte Buße getan haben. So schreibt der Apostel Paulus auch an die Gemeinde im Blick auf das Geschehen an dem Volke Israel. Sie haben ja, so wie es auch in Jeremia 7, 16 steht, wir sagen, ist denn das alles möglich bei dem, was sie erlebt haben? Sie haben den heidnischen Göttern gedient, an sie geglaubt und sogar für sie gearbeitet, besonders auch die Frauen. Wir lesen hier in Jeremia 7, ab Vers 16 folgendes. Da wird gesagt, Gott sagt hier zu Jeremia: Du sollst für dies Volk nicht bitten und sollst für sie keine Klage noch Gebet vorbringen, auch nicht sie vertreten vor mir, denn ich will dich nicht hören. Denn siehst du nicht, was sie tun in den Städten Judas und auf den Gassen zu Jerusalem? Die Kinder lesen Holz, so zünden die Väter das Feuer an, und die Frauen kneten den Teig, dass sie der Himmelskönigin Kuchen backen und geben Trankopfer den fremden Göttern, dass sie mir Verdruss tun. Aber sie sollen nicht mir damit, spricht der Herr, sondern sich selbst Verdruss tun und müssen zu Schanden werden. Darum spricht der Herr: Herr, siehe, mein Zorn und mein Grimm ist ausgeschüttet über diesen Ort, über Menschen und über Vieh, über Bäume auf dem Felde und die Früchte des Landes, und der soll brennen, dass niemand löschen kann. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Tut eure Brandopfer und anderen Opfer zuhauf und esst Fleisch. Denn ich habe euren Vätern des Tages, da ich euch aus Ägypten führte, weder gesagt noch geboten von Brandopfern und anderen Opfern, sondern dies Gebot ich ihnen gegeben habe und sprach: Gehorcht meinem Wort, So will ich euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein und wandelt auf allen Wegen, die ich euch gebiete, auf dass es euch wohlgehe. Aber ihr wolltet nicht hören, noch ihre Ohren zuneigen, sondern wandelten nach ihren eigenen Rat und nach ihres bösen Herzens gedünken und gingen hinter sich und nicht vor sich. Wenn Gott sagt, ich habe euch ja gar nicht geboten, Brandopfer zu bringen, dann ist das ja so, dann ist das erst geschehen, nachdem das Volk Israel am Sinai plötzlich abtrünnig wurde. Wir lesen ja in der Schrift, dass es eine dreimalige Ankündigung des Wortes Gottes gab. Erstmal so, dass das Volk Israel einen lauten Ton hören konnte und sie sagten, nein, nein, also Gott soll mit dir reden, Mose, nicht mit uns. Und dann ging Mose auf den Berg und wurde hingerufen und alles, was er hörte, schrieb er in ein Buch. Das war das erste Mal. Und dann wurde er wieder auf den Berg gerufen und dann sollte er die Gesetzestafeln kriegen. Und während er das bekam, wurde das goldene Kalb gebaut. Und erst beim dritten Mal wurden dann die Versöhnungsopfer eingeführt. Deswegen, das meint Gott hier, ich habe das vorher nicht von euch verlangt. Und jetzt bringt ihr mir das hierher, das interessiert mich gar nicht. Sondern ich hatte euch gesagt, ihr sollt mir gehorchen. Das interessiert mich. Stattdessen gibt er der Himmelskönigin eure Opfer und Kuchen. Wer ist denn diese? Das ist die Astarte gewesen, die Fruchtbarkeitsgöttin. Oder wir können auch aus der Geschichte schon lesen, aus der Linie Kanaans. Kanaans, nicht? Die Kanaaniter sollten sie ja da ausrotten. Aus der Linie Kanaans kam ja dieser Nimrod. Der Nimrod, seine Frau hieß Semiramis. Und diese Mythologie berichtet dann, dass eben Nimrod gestorben ist und als Reinkarnation wieder auf den in den Schoß und auf den Arm seiner Frau Semiramis kam. Und somit hatte man eben Madonna mit Kind immer verehrt. Die Heiden haben dieser Himmelskönigin, so wurde sie dann genannt, haben sie Kuchen gebacken, Brot gebacken. Und erst in der späteren Kirchengeschichte wurde das ja dann auch zum Einfluss in Rom. In der römischen Kirche. Das gab es am Anfang ja nicht. Aber das übernahm ja dann später in den Folgejahrhunderten, im 4. Jahrhundert, 5. Jahrhundert, erst die römische Kirche. Indem sie dann auch Maria zur Himmelskönigin machte, die Jesus auf dem Arm trug. Das ist das Bild, was die Heiden erfunden haben. Und das taten bereits Leute im Alten Testament, dass sie dieser Himmelskönigin unter anderem Namen, hat immer verschiedene Namen, Ehrungen gab und Opfer brachte. Nebenbei gesagt, daher auch die 40 Fastentage, die die katholische Kirche ausruft. Das ist ein heidnischer Kult. Das kommt aus diesem Kult der Astarte und der Nimrod. Das haben die Heiden immer gemacht. Und das wurde später dann im kirchlichen Brauch übernommen. Ich sage nichts gegen Fasten, ist ja gut manchmal, ne? Aber es sind genau die Elemente, die heute auch störend für den Glauben im Wege stehen und die dort übernommen worden sind aus dem Heidentum. Und das wirft ja Gott auch Israel vor. Deswegen konnten sie nicht so aus dem Stand ganzes Volk plötzlich gleichselig werden, sondern nur der Anbruch. Die anderen müssen warten. Und Paulus wusste das. Er kennt ja diese Stellen und hat deswegen ihnen das vorgelesen und gesagt zum Schluss, bevor sie also weggingen, dass dieses Wort ja geschrieben steht, dass das Herz dieses Volkes verstockt ist. Sie hören schwer mit den Ohren, schlummern mit ihren Augen. Also ganz aktuell in Rom hat er ihnen das vorgelesen und vorgehalten, auf dass sie nicht dermaleins sehen mit den Augen und hören mit den Ohren und verständig werden im Herzen und sich bekehren, dass ich ihnen hülfe. Das sei euch kundgetan, sagte. Und als er das gesagt hat, dann gingen die nach Hause. Ja, aber es war von seiner Seite aus nochmal ein letzter Versuch, ihnen deutlich zu machen, wo sie stehen und was sie tun sollten. dass sie sich davon abkehren und das einsehen, was sie falsch gemacht haben. Ist im Übrigen manchmal recht schwer, auch in unserem persönlichen menschlichen Leben. Wir sind geneigt, pauschal Bekenntnisse abzugeben. Ja, ja, ich bin ein Sünder, Herr, vergib mir alle Sünden, danke, Amen. Aber wir haben es schwer, Sünden beim Namen zu nennen. Herr, ich habe das gemacht. Ich habe dort über den anderen geredet. Ich habe jenes getan. Da tun wir uns oft schwer. Das schieben wir erstmal auf die lange Bank, die Details zu bekennen. Gott will aber, dass wir und dazu stehen, was uns bewusst geworden ist, was wir getan haben, im Detail. Und sagen, ja, das. Wenn wir lesen im Buch Esra Nehemiah, die Zurückführung des Volkes Israel, da wurde dann immer so ein Vierteltag, ja, mehrere Stunden die Bibel gelesen und da haben sie erstmal ein Vierteltag erstmal Buße getan. Und dann wurde weitergelesen, dann haben sie wieder Buße getan. Das heißt, er wurde mal wirklich echt aufgeräumt. Und nachdem sie aufgeräumt haben, ja, jetzt machen wir einen neuen Bund mit unserem Gott. Aber aufräumen ist wichtig. Deswegen hat Paulus das in Rom hier gesagt. Er steht ja so von euch geschrieben. Gott hat Israels Abtrünnigkeit damit bestraft, dass sie, die eigentlich die Ersten sein sollten, die Letzten sein müssen, das Evangelium zu erfassen. Darum spricht der Herr zum Beispiel in Hosea 5 schon im Vorherwissen. Hosea 5, Vers 15. Ich will wiederum an meinen Ort gehen, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht dann suchen. Wenn's ihnen übel geht, so werden sie mich suchen und sagen, kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach 2 Tagen. Er wird uns am 3. Tag aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Dann werden wir Acht darauf haben und fleißig sein, dass wir den Herrn erkennen. Den Herrn erkennen. Und wenn hier was von 2 und 3 Tagen geredet ist, könnten wir die parallele Stelle in 2. Petrus 3, 18, 1000 Jahre sind vor dem Herrn wie ein Tag, ja? Das heißt, 2000 Jahre, 2 Tage blind. Ja, jetzt kommen wir mal wieder zurück, dass wir am 3. Tag aufgerichtet werden, ja, zum 1000-jährigen Reich. Und dieser Zustand, dass der Herr sich zurückgezogen hat von einem großen Teil Israels, bis sie ihre Schuld erkennen, also bis die nationale Buße geschieht, geht das bis zum heutigen Tag. Es dauert immer noch an. Und zwar bis wann? Paulus hat es auch in dem Römerbrief geschrieben, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Erst dann wird das aufgerichtet werden zum 3. Tag und zur Erkenntnis der Wahrheit geschehen. Auch in diesem Matthäus 13, wo es um diese verschiedenen Gleichnisse vom Himmelreich geht, sagte der Herr Folgendes. Wir können das manchmal gar nicht so begreifen. Ist das nicht zu hart? In Matthäus 13, ab Vers 13, spricht Jesus, darum rede ich zu ihnen durch Gleichnisse. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht, denn sie verstehen es nicht. Und über ihnen wird die Weissagung des Jesaja erfüllt, die da sagt, mit den Ohren werdet ihr hören und werdet es nicht verstehen. Und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht vernehmen. Denn dieses Volkes Herz ist verstockt und ihre Ohren hören übel und ihre Augen schlummern, auf dass sie nicht dermaleinst mit den Augen sehen, und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich ihnen hülfe. Also wir merken, hier ist das Werk Gottes dran, Nicht der Mensch. Und der Apostel Paulus sollte das auch lernen und hat es an allen Stellen immer wieder lernen müssen. Er kann das nicht aufbrechen, was Gott verschlossen hat. Nur der Anbruch wurde selig. Aber der restliche Teig Israels, das Übrige, das muss warten. Und da hilft kein Versuch, sie vor der Zeit zu bekehren. Jesus sagt, nein, es erfüllt sich, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist. Das ist so, sie sind verschlossen, sie kriegen das nicht mit, denn wenn sie es mitkriegten, dann müsste ich ihnen helfen. Nein, jetzt nicht. Jetzt sind zunächst die Heiden dran. Das können wir also, das, was Jesus zitiert hat, Jesaja 6, besonders Vers 11, 9 bis 11 lesen. Die Verstockung sollte also bis zur Zerstörung der Stadt Jerusalem 70 nach Christus andauern, denn was Jesus hier sagte, war noch vor der Zerstörung des Tempels. Die ganze Zeit der Zerstreuung über unter den Nationen sollte es andauern und der Sammlung der Gemeinde aus den Nationen. Erst bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu wird diese Blindheit aufgehoben. Erst dann, vorher nicht. Jesaja 35, 1 bis 5 können wir dazu mal lesen, besonders dann Vers 5. Aber ich lese mal schon die Verheißungen ab Vers 1. Die Wüste und Einöde wird dann lustig sein und das dürre Land wird fröhlich stehen und wird blühen wie die Lilien. Das ist die Segnung im Königreich Christi. Sie wird blühen und fröhlich stehen in aller Lust und Freude, denn die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, der Schmuck Karmels und Sarons. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, den Schmuck unseres Gottes. Stärket die müden Hände und erquickt die strauchelnden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht euer Gott, der kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden der blinden Augen aufgetan werden und der tauben Ohren werden geöffnet werden. Und alsdann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch, und der stummen Zunge wird Lob sagen. Das ist dann die Zeit, die der Herr sich vorgenommen hat, wann er das Verschlossene aufbrechen wird, am Ende der Zeiten. Dann werden sie ihre Schuld erkennen. Und sie werden Schuld eingestehen. Es ist ja auch immer noch zweierlei. Man kann Schuld erkennen, aber sie nicht zugeben. Kann man für sich selbst erkennen. Aber sie werden sie erkennen und werden sie auch zugeben vor Gott und die Vergebung ihrer Schuld finden. Durch das Opfer auf Golgatha, das Opfer Jesu Christi. Ein Vers dazu gelesen aus dem Propheten Sacharja, wo es ja im 12. Kapitel Vers 10 beschrieben wird, was da geschieht. Über das Haus David und über die Bürger zu Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets, und sie werden mich sehen, welchen sie zerstochen haben, und werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um ein erstes Kind. Also hier wird eine unglaubliche Bußbewegung stattfinden, weil sie dann plötzlich den Heiland, den Messias erkennen, der schon unter ihnen gewesen ist, aber den sie nicht erkennen konnten, weil ihre Augen gehalten waren, ihre Ohren gehalten waren, und selbst der Apostel Paulus bei seiner großen Mühe konnte das nicht auflösen. Er weinte innerlich immer darüber, ja, und sagte ja auch im Römerbrief, ach, wenn es möglich wäre, das aufzulösen, dann will ich verbannt sein für sie. Aber er konnte nicht. Bei allen Versuchen, obwohl er jetzt zum Schluss hier nochmal versuchte, etwas in die Wege zu leiten. Das Heil ist zu den Heiden gesandt, das möchte ich nochmal betonend hervorheben. Auch zu Rom also drang die Botschaft vom heilen Jesus zu den Heiden durch. Zu den Heiden in erster Linie. Deswegen hatte Paulus ja diesen Brief geschrieben an die Römer. Nicht an die Juden, sondern an die Heiden, an die da gläubig werden konnten. Denn sie werden's hören. So hat er ja dann auch hier den Juden in Rom das gesagt. Es steht geschrieben, Vers 28, so sei es euch kundgetan, dass den Heiden gesandt ist das Heil Gottes und sie werden's hören. So sagte er ihnen das. Gott selbst hat den Heiden das Ohr geöffnet. Er hat ihnen diese Möglichkeit gegeben, Gott zu suchen und ihn zu finden. Gott hat gesagt, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Er hat sich ihnen gezeigt, lesen wir das mal, damit wir den Schriftbeweis auch haben, in Jesaja 65, Vers 1, ich werde gesucht von denen, die nicht nach mir fragten. Die Heiden vorher, die fragten nicht nach dem Gott Israels, aber plötzlich können sie suchen. Ich werde gefunden von denen, die mich nicht suchten. Warum? Weil ich mich ihnen vorgestellt habe. Die haben mich gar nicht gesucht, aber ich bin ihnen entgegengekommen. Und zu den Heiden, die meinen Namen nicht anriefen, sage ich, hier bin ich, hier bin ich. Ja, ganz offenbar. Gott hat hier etwas in die Wege gelegt. Er hat sich ihnen vorgestellt. Die haben ihn gar nicht gesucht. Die wussten gar nicht, ist dann, was ist der Gott Israels da? Dem eigenen Volk, das er berufen hat, hat er eine Decke gegeben. Und zu den anderen, die ihn nicht suchten, sagt, ich bin hier. Ja, jetzt. Du kannst jetzt kommen. Die Heiden dürfen jetzt kommen. Das ist schon eine Schmach für die, die eigentlich zuvor diesen Gott kannten und plötzlich nicht die weiteren Wege Gottes ersehen können, sondern ein Stück zurückgestellt sind. Und Gott geht einfach zu den Heiden und sagt, hier bin ich, hier bin ich. In Rom, der damaligen Hauptstadt des Weltreiches, wurde gänzlich klar und deutlich gemacht, dass die lange Zeit des Aufbaus der Gemeinde aus einem Teil Juden, aber größten Teil Heiden, angebrochen war. Die Zeit Israels von der Verwerfung bis zur Wiederannahme ist eingetreten. Paulus musste das einsehen. Auch in Rom, die letzte Station seiner Missionsreisen. Und heute sehen wir aber den zweiten Teil im Werdegang, nämlich den Werdegang der Wiederannahme. Israel hatte keine Heimstatt 2500 Jahre lang, keinen souveränen Staat. Wir müssen uns das mal vorstellen. Wer hat denn da noch Hoffnung, dass nach 2500 Jahren Unselbstständigkeit plötzlich eine Selbstständigkeit entstehen kann? Das ist ein Wunder. Dass da nochmal eine Möglichkeit zum souveränen Staat entstehen könnte, das ist Gottes Werk. Und das ist wiederum auch das, was der Herr verheißen hat, dass ja zum Schluss sie dann auch sehend werden. Und dass sie angenommen werden, dass der Überrest, der nach Hause kommt, dem Messias begegnen wird. Zum Schluss, wir haben noch in Vers 29 gelesen, es gab dann viele Fragen unter ihnen. Was hat er uns erzählt? Verstehen wir gar nicht. Und soll denn das so stehen in der Bibel? Hat Mose und die Propheten das so, haben die das so gesagt? Es war ein großes Fragen unter ihnen. Und das Fragen ist bis zum heutigen Tag, und ich habe es euch ja gesagt, nicht, dass gerade manche Rabbinen einfach ihren Leuten in der Synagoge sagen, hört nicht auf das, was der Paulus da gesagt hat. Das hat mit Gottes Wort überhaupt nichts zu tun. Das ist nur seine Einbildung und seine Lehre. Ganz aktuell bei uns in der Nähe in der Synagoge wurde das gesagt. Ja, in der heutigen Zeit. Das heißt, völlig blind für dies, was der Apostel Paulus gesagt hat. Nein, nein, das hat mit Gottes Wort überhaupt nichts zu tun. So kam dann eine Frau und hat uns das berichtet, nicht, dass der Rabbiner, den wir ja auch kennen, das so deutlich gesagt hat. Man soll darauf gar nicht hören. Ne? Viel Fragens ist da. Und es ist auch Fragens unter den Menschen da, unter den Wissenschaftlern, was macht man mit dem Namen Jesus von Nazareth? Wo gehört er hin? Das Geheimnis ist groß, nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden, auch für die Gläubigen. Deswegen schrieb der Apostel Paulus ja in Römer 11, Vers 25, ich will euch mal ein Geheimnis sagen. Ja, das ist für euch ja auch ein Geheimnis. Blindheit ist Israel nur zum Teil widerfahren. So lange, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist, dann werden die auch sehend werden. Das ist ein Geheimnis. Für die Juden ist ein Geheimnis, was passiert eigentlich da? Was der Messias war schon da, das können wir gar nicht in Verbindung bringen mit dem, was wir aus den Schriften kennen. Und die Heiden, die haben gedacht, und so wurde es ja lange Zeit auch von der christlichen Kirche gehandhabt, die Juden sind endgültig out. Keine Hoffnung. Die lutherische Kirche verkündigt das und Rom auch. Ja, Israel hat keine Zukunft. Die Sekten ja sowieso, die verkündigen das sowieso. Ja, die setzen sich selbst an diese Stelle. Aber es ist ja auch ein Geheimnis. Und Geheimnisse werden nur für die gelüftet, die in der Gegenwart des lebendigen Gottes stehen. Die kriegen das Geheimnis dann mit, dass Israel auch selig wird zum Ende der Sammlung der Gemeinde aus den Nationen. Die Zusammenhänge konnten aber noch nicht verstanden werden und manche Christen verstehen es heute auch noch nicht und laufen in der Einbahnstraße umher, statt eben den Blick geweitet zu bekommen über die mannigfaltigen Wege des lebendigen Gottes. Die Diskussion und das Gespräch dauert bis zum heutigen Tag an mit der Frage, wer war oder ist dieser Jesus von Nazareth? Paulus betete ganz gewiss für seine blinden Brüder nach dem Fleisch und wir sollen auch für den Überrest Israels beten, denn es steht ja auch geschrieben, durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren. Und wie viel mehr Segen wird entstehen, wenn ganz Israel auch selig wird. Wenn schon ihr Fall Reichtum für die Heiden ist, was wird ihre Wiederannahme sein, außer Leben von den Toten. Aber das sind immer Stufen, liebe Geschwister, die erkannt werden müssen. Und ich sag's mal so salopp, Paulus, der seinen Herrn liebte und sein Volk liebte, biss sich zunächst auch an dieser Erfahrung die Zähne aus. Er wollte immer, immer, dass sie zuerst vorne ran sich bekehren. Und er musste erleben, genau diese verfolgten ihn von einer Stadt zur anderen. Genau diese wollten ihn töten. Genau diese verstanden 0, nichts von dem, was er gesagt hat. Und andere, die so ferne waren, die noch nie was gehört haben vom Gott Israels, die standen plötzlich da und nahmen den Heiland auf und bekamen den Heiligen Geist und wurden erneuert. Das muss man erstmal im Geist Gottes zulassen und verstehen und annehmen. Auch wenn man es nicht ganz versteht. Deswegen, wir segnen auch den Überrest Israels, weil Gottes Werk es ist, was das Volk wieder zurückführt. Wir schauen nicht darauf, wie der Einzelne noch geartet ist, sondern wir stehen am Werke des Herrn. Wir wollen einfach dabei sein, mitsegnen. Und der Herr wird uns auch Vollmacht geben. Darum habe ich das überschrieben, diesen Abschnitt, den vorletzten Abschnitt, der letzte Versuch. Nächsten Dienstag nochmal die letzten Verse und dann sind wir durch die Apostelgeschichte gekommen und haben hoffentlich auch vieles daraus lernen können.